Schräglesen.
Hoch 2. Die Bücherdiskussion.
Herzlich willkommen zu Schräglesen hoch 2, der Bücherdiskussion. Zwei Bücher, zwei Lesende, zweimal 15 Minuten Diskussion, ob sich das Lesen auch lohnt mit.
Ihr hört hier Lara.
Und Thilo Sauer. Ich habe nämlich einen neuen Nachnamen. Lara heißt immer noch Lorenz.
Lara Lorenz, ja, ändert sich nicht.
Ja.
Aber Thilo, aufregen.
Ja, Lara wohnt jetzt in Berlin. Hat sich gedacht,
auch aufregend.
Hat sich gedacht, Leipzig ist ja doch zu klein geworden. Deswegen klingt es heute auch ein bisschen anders. Ja, und ich heiße jetzt Sauer. Vielleicht schaffe ich es, bevor dieser Beitrag online geht, auch einen Beitrag zu schreiben. Das könnte recht knapp werden, weil das wird schon morgen sein. Also, wenn ihr das hier hört, dann ist heute gestern. Aber mal sehen, vielleicht klappt's. Ja. Wollen wir das noch weiter aus?
Das waren eigentlich die ganzen Neuerungen, oder?
Ja, genau, das waren die ganzen Neuerungen. Und wir haben schon gesagt, gerade als wir uns zusammengesetzt haben, digital, übers Internet, dass es auch wunderbar zum Thema passt. Wir sprechen nämlich heute über zwei Bücher von der Shortlist für den Deutschen Buchpreis. Und da geht es auch sehr viel um Beziehungen und über Lebensentwürfe. Deswegen passt das wunderbar zu, zu meiner Lebensentscheidung. Zu Laras natürlich auch, weil ist ja auch eine Lebensveränderung.
Geht auch um Berlin so ein bisschen in dem einen Buch. Also wir finden uns sehr wieder.
Stimmt, stimmt. Ja,
und es geht ja auch um Wien, wo ich ja fast hingezogen wäre. Also auch
stimmt,
ganz
stimmt.
Viele Ähnlichkeiten.
Stimmt. Also je länger man lebt, desto mehr findet man sich in Büchern wieder. Und würde ich jetzt mal so einfach mal behaupten. So pseudo-tiefgründig. Ja, wir haben uns für zwei Bücher von den sechs entschieden, weil alle sechs schafft man ja irgendwie doch nie, auch wenn ich es mir jedes Mal vornehme. Hat man dann doch.
Wie viele hast du gelesen?
Ja, habe ich überhaupt eins richtig gelesen? Ich wäre mir gar nicht so sicher. Ich neige dann dazu, immer so in Hektik zu verfallen und dann ganz schnell zu lesen. Auch wenn ich dann immer Angst habe, ich verpasse irgendwas. Obwohl mir das bisher noch nicht so richtig passiert ist. Aber ich habe sie eigentlich alle sechs angelesen. Also Sascha Stanicic, Herkunft, das liegt schon ewig bei mir im Schrank. Das ist ja schon im Frühjahr erschienen. Und es war dann immer so, das habe ich mir quasi einfach nur für mich gekauft. Einfach um eigentlich gar nicht mehr drüber zu reden, sondern einfach nur um es zu lesen.
Braucht man auch solche Bücher?
Ja, ich mache das eigentlich ständig, aber normalerweise bleibt es dann auch dabei. Aber ich bin einfach ein großer Fan von Stanicic. Ich habe tatsächlich alle Bücher bisher von ihm. Und das hat ja hinten raus auch so eine ganz spannende Idee noch mit diesem Abenteuerspielbuch-Teil. Und da so stehe ich ja, das ist ja ein offenes Geheimnis. Eigentlich ist es gar
aber
kein
jetzt
Geheimnis.
Kommt der große Reveal. Wir reden nicht über dieses Buch in diesem Podcast.
Nee, weil wir dachten, es ist ja schon alt. Nee, Spaß, es ist mir eigentlich egal, aber Lara hat schon gesagt, es wurde halt schon so viel drüber geredet. Also, warum sollen wir das jetzt auch noch machen? Nicht, dass es über die anderen Bücher nicht auch geredet worden wäre, aber ja.
Aber wir haben zwei Bücher gelesen, von denen eines auch ziemlich viel besprochen wurde und eines gar nicht so viel bisher, habe ich das Gefühl.
Ich habe nur kursorisch geguckt, um besser reinzukommen. Ich habe gar nicht geschaut, wie viel geschrieben wurde. Aber ja,
wir müssen jetzt mal verraten,
ja,
was es geht.
Genau, sonst schalten alle ab. Genau, wir fangen an mit Miko Sophie Kümmel. Ich habe ein bisschen Probleme mit diesem Namen, weil ich immer Marie-Sophie sagen will. Klischee. Genau, und der Roman heißt Kintsugi. Und wie schon angekündigt, geht es da auch so ein bisschen um Lebensentwürfe. Es geht um drei Männer und ein junges Mädchen, die Tochter eines der Männer.
Oder junge Frau, die ist Anfang 20.
Ja, das stimmt, das stimmt. Das ist so ein Alter, da tue ich mich immer schwer zu sagen, ob es Frau oder Mädchen ist. Das, egal, ganz anderes Thema. Auf jeden Fall sind die alle zusammen in dieser Ferienhütte und verbringen da eigentlich nur Zeit, aber es geht eigentlich auch gar nicht so sehr darum, was dann auf dieser Hütte per se passiert, sondern eher, was so in deren Leben passiert, weil das dann so wie drei sehr lange und ein recht kurzer Monolog, die unterbrochen werden durch so kurze dramatische Schnipsel, also die dann so in Dialogform geschrieben sind. Und da geht es so ein bisschen darum, in diese Leben hineinzuhorchen und so ein bisschen zu lauschen, wie deren Leben sich so entwickelt hat. Ein Universitätsprofessor.
Ja, es geht um Max, einen Universitätsprofessor, der mit Reik zusammen ist, der so ein bisschen so ein exzentrischer, aber sehr erfolgreicher Künstler ist. Und die feiern ihren 20. Jahrestag an dem Wochenende und haben zwei Menschen eingeladen, mit denen sie eigentlich was haben, was man schon als Familie bezeichnen kann. Und das ist Tonio, der so ähnlich alt ist wie die beiden, so Anfang 40,
ein bisschen
Ende
jünger,
30,
glaube ich.
Ja, so um den Dreh. Und dessen Tochter Pega, die er alleine großgezogen hat und wo Max und Reik so ein bisschen Mitväter waren. Und es geht ziemlich viel um diese Beziehung von Max und Reik. Und ich habe mal eine Stelle aus dem Buch ausgesucht, wo man sich so ein bisschen vorstellen kann, wie das so klingt. Von außen sieht alles sehr harmonisch aus. Wir sind eingespielt. Aber wenn ich ihn jetzt da auf dem Boden sitzen sehe, dann ist er plötzlich unerreichbar fern. Als könnte er meine Augen spüren, sieht er mich in diesem Moment an und ich stehe da, im Boden festgewachsen. Zwischen uns in der Luft schweben mehr Fragen als Antworten. Und wenn er auch sonst wenig versteht, erkenne ich in seinem weichen Blick, dass er sie auch sehen kann. Da geht's um Max und Reik, wie man vielleicht schon gemerkt hat, die eben zusammen sind und die von außen sehr wirken wie so das perfekte Paar und alle Menschen sind ständig dahinterher, dass sie doch endlich mal heiraten sollen, weil sie ja eh schon so lange zusammen sind und jetzt ja auch offiziell heiraten können. Und die beiden wollen aber eigentlich nicht und haben sehr viel mehr Probleme oder ich weiß gar nicht, ob Probleme so das richtige Wort ist, aber irgendwie mehr Unstimmigkeiten.
Ich glaube, man nennt es Spannungen oder so.
Spannungen.
Ja, weil es, ich glaube, das ist eigentlich eine ganz, ganz typische Frage, weil es, glaube ich, auch ganz oft irgendwie so darum geht, was muss ich eigentlich opfern und wie viel kann ich preisgeben und also wirklich aus 2-1 machen, wie weit kann man da gehen? Ich glaube, das ist dann auch echt oft so eine Frage, wo man, also ich finde das eigentlich auch ganz gut, dass man die sich immer wieder stellt, sozusagen. Aber ja, ich glaube, daran knabbert das dann die ganze Zeit so ein bisschen. Weil es bei denen auch gerade durch dieses Extreme, was Reik auch hat in seinem Künstlerleben sozusagen, deswegen ist auch immer ein bisschen mehr noch spannend sozusagen, als jetzt bei Menschen, die jetzt einfach nur so ganz normal, die vielleicht auch schon seit 50 Jahren oder 100 Jahren heiraten können und nicht erst seit ich weiß gar nicht, wie lange es jetzt her ist, fast 2 Jahre in Deutschland. Das kommt ja dann auch noch dazu.
Ja, ich habe über dieses Buch schon ziemlich viel gehört, bevor es für den Preis nominiert war, weil das so ein Buch ist, das bei Instagram und bei ganz vielen Blogs total durchgesprochen und total durchgelobt wurde.
Ja, das ging mir ähnlich. Ich habe mich dann die ganze Zeit gefragt, was ist mit diesem Buch los? Ich habe davon noch nie gehört. Ist ja auch ein Debüt, kann man ja mal dazu erwähnen.
Und die Autorin ist auch noch relativ jung, die ist 27.
Ja, da fragt man sich, was hat man eigentlich geschafft im Leben? Aber egal.
Und ich habe dann nochmal geguckt, was so Rezensionen von so großen Zeitungen über dieses Buch schreiben. Und die fanden das lustigerweise größtenteils gar nicht so besonders gut. Ich habe irgendwie 2, 3 Rezensionen in der FAZ und in der SZ gelesen, die alle nicht so große Fans von diesem Buch waren. Und ich glaube, ich verstehe ihren Kritikpunkt, weil sie dem Buch vorwerfen, dass es manchmal so ein bisschen zu viel will und dass es dann stilistisch irgendwie doch nicht so klar ist, wie die Autorin das gerne möchte. Also zum Beispiel, Thilo hat es ja schon erwähnt, dass das Buch so aufgebaut ist, dass jeder von diesen 4 Figuren, um die es geht, einen längeren, wie so einen Monolog hat, wo sie ihre Geschichte und ihre Verbindung zu den anderen erzählen. Und ich hätte die nicht auseinanderhalten können, wenn...
Ich hatte am Anfang ganz viele Probleme, Reik und Max überhaupt zuzuordnen. Ich wusste die ersten 20 Seiten wusste ich nicht, wer von beiden wer war. Und da dachte ich mir so, oh, ist das jetzt irgendwie anstrengend? Hab mich natürlich immer gefragt, liegt das jetzt an mir, ich lese ja auch, wenn ich müde bin, dann kann es ja schon mal passieren, dass einem da irgendwie...
Ja, ich hatte das Problem auch am Anfang.
Ja, das beruhigt mich sehr.
Ja. Ich finde, es löst sich dann irgendwann auf. Ich finde, man kommt dann irgendwie rein in diese Figurenwelt und dann ist es auch nicht so schlimm, dass sie alle gleich klingen, weil es ist halt sehr klar abgegrenzt. Man kann nicht aus Versehen
durch diese Monologe,
bei einer Person.
Durch diese Monologe, genau, weiß man dann irgendwie sehr klar, das ist der und der funktioniert so. Dann kann man sich erstmal auf den konzentrieren. Aber am Anfang war das wirklich so ein, okay. Aber das ist halt, glaube ich, auch so ein Kritikpunkt, den hatte ich tatsächlich auch gelesen, in einem von diesen zwei Kritiken, die ich gelesen habe. das ist so dieses, eigentlich verschenkt sie ja eine ganze Menge, wenn man ganz ehrlich ist, so in dieser Struktur zu sagen, okay, ich nehme drei Monologe und da kann jeder quasi...
Vier Monologe,
ja,
oder?
Vier Monologe.
Ja.
Der letzte ist immer so kurz, der fällt bei mir so ein bisschen runter. Aber man hat diese vier Monologe und das ist eigentlich eine Gelegenheit für jeden, eine wirklich ganz eigene Stimme zu finden. Dass Reik sich zum Beispiel sehr viel mehr von Max absetzt, weil die ja auch im Charakter eigentlich recht unterschiedlich sind. Also klar, die sind alle vier unterschiedlich, aber die sind ja wirklich so manchmal so ein bisschen gegenpolig sogar. Und dass das in der Sprache so gar nicht klar wird, dass sie... Ich weiß nicht, ob sie es nicht kann, ob sie es nicht wollte oder ob sie es vielleicht auch gar nicht mitbekommen hat, dass... ist ja vielleicht auch manchmal so ein in a nutshell Problem, dass ich gar nicht hingesetzt und sagt, ich entwickle jetzt für Reik eine ganz eigene Sprache. Vielleicht auch irgendwas Absurdes, kann ja sein. Ich sag mal, wenn er so ein sprunghafter Typ ist, dass auch seine Gedanken viel mehr springen oder ja, dass man vielleicht auch mit Zeichnungen arbeitet oder irgendwie sowas. Also man hätte sich da vielleicht auch irgendwie noch was einfallen lassen können.
Aber um so ein bisschen den Bogen zu schlagen, dass ich die Kritikpunkte an dem Buch sehr gut nachvollziehen kann zum Teil und sie auch irgendwie teile, habe ich das, also ich mochte dieses Buch total gerne. Ich habe das richtig gerne gelesen, auch wenn ich mir bei manchen Sachen dachte, das wäre irgendwie spannend und cool gewesen, wenn sie sich da irgendwie mehr noch eigene Sprachen für die Leute entwickelt hätte. Oder manchmal hat man das Gefühl, es wiederholt sich so ein bisschen, weil dann zum Teil auch die Personen über dieselbe Sache sprechen, nur aus verschiedenen Blickwinkeln. Und man lernt schon immer mehr darüber und es geht sehr viel um so Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung und Fremdwahrnehmung durch verschiedene Personen und wie dann Leute oder bestimmte Aktionen wahrgenommen werden. Also zum Beispiel Max hält sich selbst für nicht besonders attraktiv und für sehr unsicher und hat immer das Gefühl, so ein bisschen fehl am Platz zu sein. Und wenn die anderen über ihn sprechen, ist er halt nicht so. Also vor allem, wenn Reik, mit dem er zusammen ist, über ihn spricht, dann wirkt er halt überhaupt nicht so, wie er sich selbst beschreibt. Und das fand ich total spannend und ich mochte die Idee ganz gerne. Aber manchmal war es halt ein bisschen... Hat sich viel wiederholt. Aber insgesamt mochte ich dieses Buch total gerne. Was ist dein so Ansatz bei dem Buch? Oder dein Gefühl?
Also erstmal noch einen negativen Punkt, weil ich habe erstmal diesen Prolog-Teil sozusagen, der erstmal sehr beschreibend ist, wo sie da quasi zu dieser Hütte kommen. Und dann gibt es ja dieses erste Dialog-Zwischenspiel. Und da bin ich ja großer Fan von. Ich lese ja gerne Theaterstücke. Das kann kaum jemand nachvollziehen und ich kenne auch viele Leute, die sagen, ja, niemand liest Theaterstück, das kann ja auch kaum jemand, weil das irgendwie Erfahrung braucht und so. Aber ich mache das sehr gerne und deswegen habe ich mich total gefreut und dann habe ich diese Dialogteile gelesen, also nicht alle hintereinander, sondern halt schon dann, wann es angebracht war. Und die haben mich dann schon ein bisschen enttäuscht, weil man da wirklich gemerkt hat, dass sie nicht wirklich fähig ist, Figurensprache zu schreiben. Weil die reden alle total unauthentisch und man merkt ihnen an, dass sie halt so reden, weil die Autorin will, dass sie etwas sagen und nicht, weil man so redet. Und das hat mich dann schon so ein bisschen, Und dann war dieser erste Teil von Max wieder erzählt. Ich fand es vom Aufbau her eigentlich ganz clever, auch so wie das mit diesen Zeiten dann auch so geswitcht ist, dass es dann trotzdem irgendwie dieses... jetzt, aber irgendwie dann auch erinnern, das hat irgendwie ganz gut funktioniert, aber es war mir teilweise zu lang einfach, dass da manche Sachen zu sehr auserzählt wurden und das zieht sich jetzt aber ganz schön. Ich finde es zwar interessant und die anderen beiden Teile sind, zumindest der von Reik, der ist kürzer, ich habe jetzt nicht nochmal nachgeguckt, wie lang jetzt der von Tonio war, ich glaube, der war auch so lang. Aber da schließt sich dann natürlich mehr, aber dieser erste Teil, der hat sich schon ein bisschen gezogen, fand ich. Die ersten 50 Seiten davon, glaube ich, die gingen ganz gut. Aber so die letzten 30, dachte ich so, hat es endlich mal ein Ende. Deswegen, ich finde, dieses Buch hat viel Gutes, auch vom Thema her hat es viel Gutes, weil es viele so Fragen, die man sich, glaube ich, so seit 10 Jahren vielleicht stellt, so gesellschaftlich gesehen irgendwie auch ganz gut aufgreift. Zum Beispiel auch diese Frage, das finde ich eigentlich ganz spannend, dass Tonio als Vater, also er hat quasi eine Frau geschwängert, die gesagt, ich will dieses Kind nicht. Und der hat gesagt, doch, behalt das Kind, ich kümmere mich drum. Was ich eine total spannende, klingt doof, aber es ist eine total spannende Geschichte, weil was hört man ja in Realita eigentlich fast nie. Und ist aber eigentlich total schön, ist einfach zu sagen, ja, ein Vater ist dann halt auch ein Vater wie eine Mutter und nicht immer nur eine Mutter, es muss dann halt Mutter und Vater sein, weil sie halt das Kind gebärt und der Mann kann sich aus dem Staub machen. Das fand ich halt ganz schön und auch so dieses, so 3 Männer, die sich dann irgendwie alle gleich verantwortlich für eine Frau finden, also diese Konstellation ist auch irgendwie spannend und schön und
ich fand es irgendwie auch schön, so verschiedene Facetten davon zu sehen, wie Männer mit Kindern und mit Kindererziehung umgehen können, weil man ja immer so dieses, also ich habe das Gefühl, Mütterlichkeit wird sehr viel mehr Facette zugestanden als Vaterschaft.
Genau.
Und da gibt es diese 3 komplett unterschiedlichen Ansätze. Tonio, der komplett darin aufgeht, Vater zu sein und der jetzt, wo seine Tochter mit Anfang 20 ausgezogen ist und erwachsen wird, eigentlich am liebsten direkt gerne das nächste Kind hätte, weil er es irgendwie so schön findet, ein Kind zu haben. Und Reik, der auch Pega, die Tochter von Tonio, so total abgöttisch verehrt. Und es gibt diese eine Stelle, wo beschrieben wird, dass sie ihn manchmal zwingen musste, am Telefon aufzulegen, weil sie in der Grundschule gesagt hat, ich muss jetzt aber mal Hausaufgaben machen. Und Max, der mit so kleinen Kindern gar nichts anfangen kann und nie ein eigenes Kind hätte haben wollen, aber irgendwie trotzdem ihr total viel beibringt und ihr total das Vorbild sein kann in ganz vielen Hinsichten. Und das fand ich irgendwie total schön, das so beschrieben zu haben und sich das so vorzustellen.
Ja, also ich finde auch so abschließend gesagt, es ist sowieso ein starkes Debüt.
Ja.
Das würde ich auch sagen, die Nominierung gewonnen hat. Komplett später noch ein bisschen zu so einem Gesamtblick. Aber die Nominierung hat es auf jeden Fall verdient. Und es hätte aber vielleicht auch gut noch ein Jahr Arbeit vertragen können. Es klingt böse, als ich es meine, aber man hätte da bestimmt noch mal drüber gehen können, um Sachen vielleicht auch zu kürzen oder zu raffen oder um ein paar andere Einfälle mit einzubauen. Also bei Tonio zum Beispiel gibt es ja zwischendurch auch immer mal so ein bisschen anders gesetzt in der Schrift, so Fragen, die seinen Denkfluss immer so unterbrechen. Das fand ich dann zum Beispiel.
Ja, die er per SMS bekommt, genau, oder?
Genau, also habe ich es verstanden, ja.
Ja, ich auch.
Und das fand ich dann spannend. Da hat das Lesen mich dann irgendwie mehr animiert, weil man nicht so in so einen Trott geraten ist.
Ich muss sagen, dass ich dieses Trott-Problem gar nicht hatte. So, ich sehe total viele Kritikpunkte. Also ich habe auch das Gefühl, was du meintest, das hat manchmal Längen, dass sie einem keinerlei Raum lässt, Sachen zu interpretieren, sondern sie erklärt einem alles komplett zu Ende. Es gibt irgendwie keine Leerräume, in die man reindenken kann. Und das ist alles Sachen, wo ich mir denke, ja, das hätte man irgendwie noch vielleicht mit mehr Arbeit noch irgendwie feiner geschliffen gekriegt. Und ich bin super gespannt, was sie als nächstes veröffentlichen wird, weil ich sie für sehr talentiert halte und das irgendwie dieses Buch total gerne mochte. Aber trotz dieser ganzen Kritikpunkte bin ich wirklich in so einen Sog reingekommen und wollte dann auch gar nicht mehr aufhören, dieses Buch zu lesen, weil ich diese Figuren einfach alle so gerne mochte und weil ich so gerne irgendwie mehr über diese Beziehungen wissen wollte. Also ich finde, diese ganzen Schwachstellen, die das Buch definitiv hat, machen das nicht zu einem schlechteren Leseerlebnis.
Nee.
Also ein Buch, das man total gut lesen kann.
Ja, wie gesagt, also ich sag mal ehrlich gesagt, ein schlechtes Buch kann man auch in einem Jahr nicht retten. Aber dieses Buch.
Das stimmt.
Deswegen, also ich würde auch sagen, das ist ein sehr gutes Buch, aber es hat halt doch auch irgendwie so seine Schwachstellen.
Ja.
Das heißt, man muss sich, würde ich sagen, darauf einstellen, wenn man es lesen möchte, dass man vielleicht so 2, 3 Stellen hat, wo man sich vielleicht auch mal überwinden muss, um zu sagen, okay, ich lese jetzt trotzdem weiter. Oder ich weiß es gar nicht.
Aber eine grundsätzliche Leseempfehlung, oder?
Ja, absolut. Ich weiß auch gar nicht, ich glaube, es tut eigentlich auch nicht weh, wenn man dann zwischendurch sagt, ach komm, ich lese jetzt schon mal den nächsten Monolog weiter. Ich glaube, das funktioniert meines Erachtens nach auch. Also für Leute, Freunde des nicht-linearen Lesens, ist das auch eine Option.
Na dann.
Also für Leute wie mich.
Leseempfehlung mit Anleitung.
Ja, genau. Kintsugi, vielleicht kann man nochmal ganz kurz erklären, es gibt so einen Hang zum Japanischen in diesem Buch, weil
ja, die
da waren. Und genau, ich habe jetzt mir nicht gemerkt, was die, hinten gibt es ein Glossar, wo die alle nochmal erklärt werden. Im ersten Moment hat es mich sehr irritiert. Aber der Titel, um das kurz auch mal zu erklären, beschreibt eine Technik in der japanischen Porzellankunst, in der man zersprungene Schüsseln kittet, indem man sie mit Gold sozusagen aneinander kittet. Das nennt man Kintsugi und weiß nicht, soll man das verraten, warum es so heißt? Kommt ja eigentlich relativ weit vorne vor. Oder würdest
ja,
du das,
ich glaube, man kann es verraten.
Ja, also Max ist das passiert mit einer Schüssel und er hat es so gemacht. Und
Das ist ja auch nur so ein bisschen der offensichtlichste. Man kann ja noch sehr viel mehr in diesen Titel interpretieren, was wir jetzt nicht verraten.
Genau, es ist ja ein symbolischer Titel. Ja, genau, aber deswegen heißt das Buch Kintsugi von Miko Sophie Kümel und erschienen ist es im Fischer Verlag und hat, ich würde sagen, schlanke 300 Seiten.
Ich würde sagen, gute 300 Seiten.
Genau. Also, eine Leseempfehlung. Das nächste Buch ist vielleicht gar nicht so die naheliegende Wahl gewesen für Leute, die meinen, mich zu kennen. Weil gerade auf Arbeit sagen alle immer so, ja, komm Thilo, wir wissen ja, mit Sport hast du nichts am Hut. Was aber so gar nicht stimmt. Also ich weiß nicht, wann ich mir das letzte Mal ein Fußballspiel oder sowas angesehen habe. Und ich habe auch keine Ahnung, wer alles im Nationalteam spielt und so weiter und so fort. Das ist mir eigentlich auch alles ziemlich Wumpe. Aber tatsächlich finde ich Sport gar nicht so uninteressant als gesellschaftliches und auch wirtschaftliches Phänomen tatsächlich. Also wie Sport funktioniert und wie Gelder fließen und was das eigentlich mit Menschen macht und was das für eine Bedeutung hat und warum eigentlich in Deutschland alle Fußball gucken, aber kaum einer Volleyball oder Rudern. Gibt es auch Weltmeisterschaften, auch wenn es keiner mitbekommt. Und deswegen haben wir uns für dieses Buch entschieden. Das heißt, Nicht wie ihr von Tonio Schachinger ist ein.
Und man muss sagen, es hat ein sensationell hässliches Cover, würde ich sagen.
Es ist, das muss man übrigens auch dazu sagen, ein sehr kleiner Verlag. Also ich habe vorher noch nie was aus diesem Verlag gelesen. Das spricht immer für so eine Nominierung. Ich mag das, wenn so nischige Verlage auch mal so ein bisschen ein Rampenlicht bekommen. Aber ich glaube, deswegen ist das Cover auch so.
Ja, es ist so ein komischer, gesplitterter, goldener Fußball vorne drauf, weswegen Thilo und ich über dieses Buch bisher immer nur als das Fußballbuch gesprochen haben.
Ja, es ist arg klischeebehaftet, dieses Cover, muss man wirklich sagen. Also, das Cover verspricht eigentlich ein bisschen weniger fast, als das Buch vorhat, würde ich jetzt mal so.
Und es verspricht, glaube ich, mehr Fußball als Sport, als man dann kriegt. Also ich habe mehr Spielbeschreibungen erwartet, als ich angefangen habe, dieses Buch zu lesen. Und ich glaube, es gibt keine großen Spielbeschreibungen,
doch,
an
ganz,
die ich mich jetzt konkret
ganz
erinnere.
Ganz zum Schluss.
Ach, stimmt. Ja, gut.
Ganz zum stimmt. Schluss. Ja.
Aber im großen Teil des Buches.
Genau.
Ja, es geht um, es spielt in, naja, es spielt nicht in Wien die ganze Zeit. Es geht aber um einen österreichischen Fußballspieler, der in
mit
Wien
bosnischen
aufgewachsen
Wurzeln.
Ist. Genau, der heißt Ivo. Und Ivo ist 27, genauso alt wie der Autor.
Ja, daraus habe ich nicht nachgeguckt, aber.
Ich habe das nachgeguckt.
Übrigens ja auch genauso alt wie Miko Sophie Kümel.
Ja, genau.
Club of 27 oder wie das heißt.
Und auch wieder ein Debüt.
Und auch wieder ein Debüt, genau.
Von Tonio Schachinger.
Genau, wir haben uns einfach für die jungen Autoren entschieden. Ich glaube, die anderen. Ah, nee, stimmt gar nicht. Raffaela Edelbau, die auch auf der Shortlist ist, glaube ich, ja, ist auch ein Debüt gewesen. Ja, genau, es geht um Ivo, der ist Profifußballer.
Spielt in England inzwischen, in irgendeiner Liga in England.
Ja, schon in der Premier League, so soweit ich weiß.
Das, okay, ich kenne mich wirklich überhaupt nicht aus mit Fußball.
Ja, ich eigentlich auch nicht. Also,
aber ja, er spielt Profifußball in England, lebt auch in England. Mit seiner Familie?
Ja, teilweise er reist ja auch viel rum. Also, was ja normal ist als Fußballspieler. Er ist ja in der österreichischen Nationalmannschaft. Dementsprechend ist er dann natürlich auch in Österreich. Und ich weiß es gar nicht, ob er ob er in England wohnt. Weil er ist ja dann doch recht oft und trifft sich mit seinem Bruder und seinem Freund. Also ich glaube, die sind auch schon recht oft in Wien und haben, glaube ich, auch da noch ein Haus. Also
ja, Fußballer. Auf jeden Fall ist er verheiratet. Nee, Fußballer. Ist er verheiratet mit Jessie, genau. die auch so ein bisschen, und die haben auch zwei Kinder zusammen. Das sind so die Rahmenbedingungen. Und wenn man anfängt, dieses Buch zu lesen und Dinge über Ivo zu lernen, wirkt er sehr wie das große Klischee von einem Profifußballspieler, was man im Kopf hat. So, er hat irgendwie teure Autos. Der erste Satz von dem Buch ist ungefähr, niemand weiß, wie bequem ein Bugatti ist, wenn man keinen hat. Und ich war so, okay, cool. Und seine Frau ist sehr konventionell attraktiv. Er steht allgemein auf konventionell attraktive Frauen. Er findet es toll, schnelle Autos zu haben. Er findet es toll, viel Geld zu haben. Er hat überhaupt nichts mit Politik am Hut und wirkt so ein bisschen, ja, wirkt, das würde ihn nicht so viel mehr beschäftigen außer Fußball. Und es wäre ja so ein bisschen seicht, ohne das jetzt bewerten zu wollen.
Und dazu habe ich tatsächlich auch ein passendes Zitat, ohne dass wir uns vorher abgesprochen hätten, was wir jetzt erzählen. Er ist relativ weit vom Anfang und ich lese diesen halben Absatz einfach mal vor. Sowas wollen die Leute halt. Sie wollen, dass der Mensch und der Fußballspieler zusammenpassen, obwohl das fast immer erfundener Scheißdreck ist. Sie wollen Freaks wie Lewandowski, Müller, Higuain und Ibrahimovic, um sich Erklärungen zurechtzulegen, warum die immer treffen. Bei Müller ist es so eine Art Bauerndummheit, ein nicht darüber nachdenken. Bei Lewandowski eine glatte, emotionslose Professionalität. Bei Higuain ist es dieses Latino-Klischees eines Typen, der sich gehen lässt, dauernd urviel fickt und nur an den Tagen vor den Matches damit aufhört, damit sich seine Energie so aufstaut, dass er praktisch treffen muss, um sich wieder zu entladen, was natürlich beides nicht stimmt. Ibrahimovic chillt inzwischen mit seiner 10 Jahre älteren Frau, spielt mit seinen Töchtern Verstecken oder macht Taekwondo und ist bei allem der Beste. Also das ist ja auch so eine Art wie, also Ivo denkt, glaube ich, auch die ganze Zeit, also was glaubt, Ivo denkt die ganze Zeit über sich selbst auch nach in Form dieses Bildes, das andere von ihm haben, als Fußballspieler, als Profifußballer, als Nationalspieler, als jemand, der liefern muss. Ich sag mal, er steht ja auch nicht hinten in der Verteidigung, sondern er steht schon vorne und muss Vorlagen liefern, muss treffen, also er ist quasi auch einer, der performen muss auf dem...
Und dann, genau, kommt so ein bisschen der Twist von diesem Buch, was man denkt, okay, es geht um so einen klischeehaften Fußballspieler und es ist irgendwie ein Fußball auf dem Cover. Und dann kommt irgendwann der Punkt, wo ich mir dachte, ah, dieses Buch ist sehr clever. Und Ivo ist sehr clever. Und Ivo denkt zwar überhaupt nicht auf die Art und Weise, wie ich mich, glaube ich, mit Themen beschäftige, über Sachen nach. Aber letzten Endes beschäftigt man sich dann doch mit ähnlichen Sachen. Und es geht darum, wie Medienberichterstattung funktioniert, wie Alltagsrassismus in seinem Leben eine Rolle spielt. Es geht um Männlichkeit. Es geht darum, wie man mit dem Druck umgeht, immer was leisten zu müssen und immer erfolgreich zu sein. Und plötzlich ist dieses Buch, was wirkt, also so die Rahmenhandlung davon ist, dass Ivo ziemlich am Anfang eine Jugendliebe wieder sieht und eine Affäre mit ihr anfängt. Und das ist so ein bisschen der Plotbogen, finde ich, der sich so um dieses in diesem Buch spannt. Der lernt sie am Anfang kennen.
Das ist quasi der, wie nennt man das jetzt, habe ich ein Wortfindungsproblem. Der Konflikt.
Der Konflikt.
Genau, in diesem
und
Buch.
Und es ist jetzt ja auch nicht so was Krasses, so eine, keine Ahnung, Mann ist verheiratet, hat eine Affäre, wie geht er damit um? Jetzt ist auch nicht so das allerkreativste Thema von dem Buch, aber unterschwellig geht es um so viel mehr und dieses Buch ist so clever und ich habe das so gerne gelesen und habe das Gefühl, dass ich total viel gelernt habe und dass ich auch sehr mit eigenen Vorurteilen, die ich, glaube ich, gegenüber Menschen, die sich für Fußball interessieren oder Fußball spielen, habe, dass ich das ein bisschen hinterfragen musste. Und ja, ich fand das Buch sehr gut.
Ich war tatsächlich ganz oft auch wie so ein bisschen zwiegespalten. Dann gab es so einen Moment, wo ich dachte so, ja, richtig clever. Also zum Beispiel auch, also ich habe ja schon gesagt, der hat bosnische Wurzeln und gerade in der österreichischen Nationalmannschaft ist das echt ein großes Thema. Diese ganzen Menschen aus dem ehemaligen Jugoslawien und diesen ganzen Teilstaaten, die daraus hervorgegangen sind, da spielen sehr viele in Österreich, auch in den Vereinen, die da sind, auch in der Nationalmannschaft. Und das ist immer die Frage, ja, bist du jetzt Österreicher oder bist du jetzt Jugoslaw oder bist du jetzt Bosnier oder bist du jetzt dies, bist du jetzt das? Also ständig diese Identitätsfragen. Und ich,
die es ja fairerweise auch in Deutschland gibt, nur vielleicht nicht unbedingt mit Menschen aus dem ehemaligen Jugoslawien, aber irgendwie mit Menschen, deren Eltern zum Beispiel aus der Türkei nach Deutschland gekommen sind.
Aber ich glaube tatsächlich, dass das ehemalige Jugoslawien ja noch komplexer ist, weil dieser Brudervolk-Gedanke, also wenn du aus der Türkei stammst, dann hast du türkische Wurzeln, fertig ist, aber wie auch sagt, naja, ich habe bosnische Wurzeln, aber ich bin Wiener, also er spricht ja auch wie ein Wiener, das ist ja, finde ich, auch total wichtig, dass dieses ganze Buch hat also total wienerischen Ton irgendwie. Das hat sich bei mir auch manchmal so ein bisschen eingeschlichen, ich habe das so die ganze Zeit so ein bisschen im Ohr gehabt, das fand ich irgendwie auch ganz, ganz angenehm. Ich mag diesen Ton, obwohl ich noch nie in Wien war, aber ich mag irgendwie diesen Klang. Und dass es dann halt nicht nur darum geht, ja, bin ich jetzt Bosnier oder bin ich jetzt Wiener, sondern es geht auch darum, bin ich jetzt Bosnier oder bin ich Bosnier-Kroate und was habe ich eigentlich im Verhältnis zu anderen Jugoslawen, wenn man das überhaupt noch so nennen kann. Also das ist ja wirklich noch komplexer. Und das Schöne ist ja, dass für Ivo die Antwort ja eigentlich ist, ja, meine Oma kommt aus Bosnien und ich bin Wiener und ich spiele Fußball.
Naja, und so simpel ist es eigentlich. Ding, dass es für ihn auch egal ist, aus welchen Teilen von dem ehemaligen Jugoslawien andere Menschen kommen, ja, oder ob sie jetzt aus Wien oder woanders kommen, sondern eher so die Einstellung hat, wenn Leute nicht kacke zu mir sind,
ja,
und ich sie irgendwie cool finde, dann sind das meine Leute.
Ja, ja. Also das fand ich dann auch total clever. Und auch das, was
ich fand es aber interessant, noch vielleicht ein Punkt, weil ich mich das bei Miko Sophie Kümmel auch schon gefragt hatte, die ja Ende 20 ist und über vor allem Männer schreibt und auch vor allem über Männer, die mit anderen Männern Beziehungen haben und man sich ja ein bisschen denkt, okay, das ist sehr weit weg von deiner Lebensrealität, habe ich mich bei dem Buch auch gefragt, so Profifußball und sich damit auseinandersetzen mit bosnischen Wurzeln und so, das ist ja auch nichts, was jetzt autobiografisch bei dem Autor wäre, sondern der ist irgendwie Diplomatensohn.
Also,
Und ich glaube, seine Mutter kommt aus Mexiko oder so, aber das ist jetzt auch nichts Autobiografisches, sondern das sind schon Sachen, die er sich dann ja anrecherchiert hat und über die er da schreibt. Das fand ich bei beiden Büchern irgendwie interessant.
Ich fand das ehrlich gesagt auch ganz erfrischend. Ich stehe halt überhaupt nicht auf diese autofiktionalen Erzählungen, die ständig irgendwie das eigene Leid in eine Romanhandlung verpacken. Ich weiß, das muss auch erzählt werden. Das sind dann auch trotzdem wichtige Themen. Sagen, und trotzdem
ich finde, das hat schon auch seine Berechtigung.
Aber manchmal ist es dann auch so, weil das manchmal auch so exzessiv gemacht wird, dass es mich dann manchmal auch nervt. Und ich finde ja, Literatur hat ja eigentlich die Stärke, dass man auch über andere Sachen schreiben kann, außer über sich selbst. So, sagt man, über sein eigenes Leben kann ja auch irgendwie jeder schreiben. Da liegt dann irgendwie die Vermutung nahe, naja, du bist ja nur ein guter Autor, weil du ein spannendes Leben hattest und nicht, weil du irgendwie dir wirklich Figuren erarbeiten kannst. Das haben natürlich beide getan und das haben beide sehr gut getan. Noch zu diesem anderen Punkt in diesem Buch, diese ganze Fußballwelt und diese Medienberichterstattung ist halt auch genau dieser Punkt. Du merkst immer ganz oft man hat ja immer das Gefühl, wenn man so nach Fußball spielt, und ich finde das auch mal ganz furchtbar, ich verstehe auch nicht, warum man das überhaupt macht, diese Spieler und Trainer am Spielfeldrand abfangen und zu fragen, ja, wie war denn das Spiel? Und die antworten da.
Sportjournalisten, ja, und Journalistinnen machen.
Hm. Und dann antworten die da halt immer so ein Geschwafel. Denkst du mir so, natürlich, also erstens, das sind keine Menschen, die fürs Reden geboren wurden, seien wir ganz ehrlich. Habe auch neulich erst gesehen, da hat irgendein Kind Fußballer gefragt, muss man denn klug sein, um Fußballer zu sein? Und der meint, na, offensichtlich nicht. Und das stimmt ja auch. Also klar, die haben auch eine Form von Intelligenz, auf jeden Fall. Also man muss ja so ein Spielfeld auch analysieren können, so spontan. Aber die sind nicht zum Reden geboren.
Und es ist vielleicht auch einfach nicht der beste Moment, genau, um mit Leuten zu reden, oder?
Also die sind dann 110, 120 Minuten vielleicht komplett auf Adrenalin gewesen und total ausgelaugt. Und dann kriegt man da so dumme Fragen gestellt. Natürlich antwortet man dann nur mit dummen Phrasen. Und man merkt an diesem Buch halt ganz oft so dieses, Also man ist ja nie in diesen wirklichen Interviewsituationen, sondern man kriegt immer nur mit, wie Ivo diese ganzen Journalisten und diesen ganzen Medienrummel eigentlich hasst. Er ist nicht Fußballer geworden, um im Rampenlicht zu stehen. Also er liebt, glaube ich, diesen Lifestyle, den er sich dadurch leisten kann.
Er liebt auch die Aufmerksamkeit auf dem Spielfeld, die er hat. Aber ich glaube nicht so sehr die Aufmerksamkeit auf sein Privatleben, weil er halt berühmt ist.
Ja, genau.
Also weil er ja schon sagt, er spielt schon auch Fußball, um gesehen zu werden.
Ja.
Und er spielt, er auch sich fragt, würde ich Fußball spielen, wenn keiner zugucken würde? Und dann aber feststellt, man kann ja nicht Fußball spielen, ohne dass jemand zuguckt, weil man spielt ja immer mit Leuten zusammen und deswegen ist die Frage irgendwo irrelevant.
Ja, genau. Und was antworten Fußballer eigentlich auf so einer Pressekonferenz und was denken sie wirklich, dass das eigentlich nie stimmt? Also zumal als Behauptung in den Raum gestellt, aber dass sie natürlich immer gebrieft werden, dass es immer heißt, ja, sag mal das und sag mal lieber das und das verschweigst du lieber, da versuchst du dem aus dem Weg zu gehen, weil die ja auch alle, also es gibt auch eine Stelle im Buch, wo er dann sagt, ja, wenn Messi sich Tattoo stechen lässt, dann ist das keine spontane Lebensentscheidung, weil er sich ausdrücken will, sondern weil jemand gesagt hat, lass dir Tattoo stechen, dann bist du wieder interessant, dann reden die Leute wieder über dich und dann bist du wieder cool und dann gibt es wieder mehr Merchandise und so weiter und so weiter und so weiter. Also diese Maschine, in der Mensch ja dann auch wieder bloß so ein Rädchen ist, der Spielermensch. Ja, also das waren alles so spannende Sachen, aber dann gab es halt auch wieder manchmal so Momente einfach in der in der Sprache eigentlich auch nicht, aber manchmal so eine Erzählung, wo ich auch dachte so, irgendwie, ich war mir da manchmal nicht so sicher, ob es so reflektiert ist, wie man es reininterpretieren könnte oder ob er nicht dann doch manchmal einfach nur erzählt.
Nee, ich glaube auch gar nicht, dass Ivo so reflektiert ist, aber ich glaube, der Autor ist relativ reflektiert, weil es ja auch viele Szenen gibt, wo Ivo sich auf eine Art und Weise verhält, die ich schon, glaube ich, verurteilen würde, wenn ich dabei wäre. Aber ich hatte das Gefühl, dass der Autor das dann meistens so abfängt, dass ich das Gefühl hatte, okay, es ist jetzt vielleicht auch einfach nicht der richtige Ort, um Sachen zu bewerten, sondern es ist jetzt vielleicht mal der Ort, um sich Sachen anzugucken und anzuhören und zu gucken, wie seine Figur sich eben gerade bewegt und was er mit Ivo macht und die moralische Bewertung vielleicht erstmal hinten anzustellen.
Ja, vielleicht ist das irgendwie der Gedankengang, den ich manchmal nicht hatte. Ich hatte dann wirklich manchmal gesagt, so, ah, muss das jetzt sein? Und hier und da und dort. Manchmal auch so ein paar sprachliche Ungeschliffenheiten. Ich habe jetzt nichts parat, weil ich mir immer nie Notizen mache. Immer nie. Deswegen war ich da manchmal so, ach, ist das jetzt ein gutes Buch? Da gab es dann manchmal so Stimmen, ich dachte so, ach, irgendwie, vielleicht ist es doch kein gutes Buch. Und dann hat man 10 Seiten weitergelesen und dachte so, das ist aber doch schon wieder ganz schön clever auch erzählt.
Nee, ich finde, Ivo ist einfach kein besonders sympathischer Mensch unbedingt. Also ich glaube nicht, dass ich Ivo mögen würde, aber ich glaube genau deswegen finde ich dieses Buch so gut.
Ja, wahrscheinlich ist es das. Auf jeden Fall, um das mal zu einem Ende zu bringen.
Manchmal ist es ein bisschen lang, manchmal denkt man sich, okay, es passiert gerade nicht so viel, aber insgesamt habe ich das sehr gerne gelesen.
Ich hatte, glaube ich, auch, also mein Problem war manchmal auch, dass es dann doch ein bisschen zu sehr irgendwie erzählt hat sozusagen. Es hat sich nie den Moment genommen, wirklich mal einen Moment zu haben, sondern es ging immer bloß irgendwie weiter und weiter.
Auch, ja, es war halt so das Rauschen von seinem Alltag irgendwie. Ja, man ist halt so in seinem Alltag
genau,
dabei.
Genau.
Es passieren jetzt nicht besonders krasse Sachen.
Ja, genau. Und es ja auch nicht so, es muss ja auch nichts Krasses passieren, aber es gab halt auch keinen Bruch sozusagen in der Erzählung, wo man mal kurz irgendwie so aus diesem Rauschen rausgeflogen ist. Ich glaube, das war dann auch manchmal der Moment, wo ich dachte so, irgendwie so ein ganz kleiner Ticken fehlt, vielleicht dann doch. Aber auch hier würde ich sagen, es ist eine Empfehlung. Vor allem
ja,
für Leute wie mich zum Beispiel, die sagen, ja, eigentlich Fußball ist so 22 Deppen auf so einem Platz, die meinen, müssten es mit dem Fuß machen, obwohl Handball irgendwie der viel krassere Sport ist. Aber dafür interessiert sich dann wieder keiner. Auf jeden Fall ist es ein sehr spannender Einblick wirklich in die Fußballwelt, nicht wirklich in diesen Sport, sondern wirklich um auch alles, was so drumherum ist. Und das ist eigentlich schon spannend. Und anhand dessen halt auch noch viel mehr erzählt. Und das ist halt
ja,
das
Geschickte. Und einfach
das
ein spannender Protagonist und spannende Themen. Und
genau, und das halt auch wirklich gut verknüpft.
Ich glaube, ich habe ein bisschen so ein ähnliches Gefühl wie schon bei dem ersten Buch, dass dieses Buch auch irgendwie schwächere Momente hat, aber dass ich insgesamt das einfach sehr gerne gelesen habe und auch wieder, dass kein Buch war, wo ich irgendwann die Lust verloren habe, sondern ich habe das bis zum Ende gerne gelesen und würde es deswegen auch empfehlen.
Ja, es setzt ja auch ein bisschen mehr auf, also es hookt ja viel mehr. Es hat mehrere kleine Kapitel, die dann auch immer mit so einem kleinen nicht so einen totalen Cliffhanger, da gibt es schon krassere, aber es ist schon darauf angelegt, dass du so ein bisschen mehr der Stange gehalten wirst. Das ist immer so ein bisschen, ja. Oh, jetzt geht's aber weiter, oh, jetzt geht's aber weiter. Also, man kann es lesen, es hat übrigens auch 304 Seiten, lese ich gerade.
Auch eine gute Länge, würde ich sagen. Ideale Länge für Bücher.
Ich habe es als EPUB gelesen, da kriegt man sowas immer so schlecht mit. Genau, Nicht wie ihr von Tonio Schachinger aus dem Verlag Krämeyer und Scheriau. Genau, diesen Herbst erschienen. Ja, wollen wir nochmal so ganz kurz so einen abschließenden Blick auf diese Longlist, Shortlist, wie viel auch immer du davon mitbekommen hast, werfen? Oder ich werfe, ich weiß nicht.
Ja, wirf mal und ich ergänze dann, wenn ich noch was dazu zu sagen habe.
Also ich habe, ich bin nicht der Erste, der es feststellt, das war glaube ich so das Erste, was gesagt wurde, als diese Longlist bekannt gegeben wurde, dass zum ersten Mal, soweit ich weiß, vorgekommen ist, dass mehr Frauen als Männer auf der Liste standen. Das ist natürlich eine schöne und spannende Entwicklung. Und ich finde, es ist halt auch kein Buch drauf einer weiblichen Autorin, wo man sagen würde, ja komm, das ist doch jetzt bloß für die Quote. Das sind halt auch, also wenn man jetzt die Namen der Autoren nicht hätte, dann wäre das auch egal sozusagen. Dann würde man trotzdem denken, dass die Bücher es alle verdient hätten. Das finde ich, spricht natürlich sehr für die Verlagsarbeit. Es sind auch wieder ein paar unbekannte Verlage, also unbekannte nicht, aber kleinere Verlage dabei, ein paar größere Verlage. Auch ein guter Themenmix, würde ich sagen. Also man merkt es jetzt ja auch in der Shortlist. Also ich finde, die hat schon recht gut ausgewählt.
Ja, ich bin auch tatsächlich, habe das öfter, dass ich bei der Shortlist denke, okay, muss man jetzt vielleicht auch nicht gelesen haben, obwohl es auf der Shortlist steht. Und dieses Mal waren echt viele Bücher dabei, wo ich mir dachte, ich glaube, ich werde das auch einfach noch lesen, weil ich es spannend finde.
Ja, und die auch wirklich dann so zentrale Themen hochgezogen haben, die dann in dieser Longlist schon irgendwie so mit vorhanden waren. Aber wo man, also man merkt, also es ist auch noch, Stanisic haben wir schon erwähnt, Herkunft, wo es ja auch um diese Frage von, wo komme ich her, wo gehe ich hin, wer bin ich, Identität, diese Frage, geht auch um diese Frage von Liebe, Beziehung, die ja auch immer komplexer wird, wie bei Miko-Sophie Kümmel. Ich habe noch bei Brüder reingelesen, von Jackie Tormey, ist ja auch sehr gut geschrieben, also diese Frau ist ja handwerklich wirklich on top. Und hat ja auch so diese Frage, Alltagsrassismus, Wendegeschichte. Ich finde das auch einen ganz spannenden Punkt, weil diese Wenderomane langweilen mich eigentlich unglaublich. Aber so dieses, ein Kind eines schwarzen Amerikaners, das ohne Vater in Ostdeutschland aufwächst und danach Westdeutschland zieht, das hat schon eine spannende Perspektive. Norbert Scheuer habe ich jetzt nicht gelesen, Winterbienen. Fall.
Ja.
Ich habe dieses Buch damals gelesen, für das er nominiert war, auf der Leipziger Buchmesse. Dessen Titel ich jetzt aber nicht weiß. Vögel hieß das, glaube ich.
Ich sehe ein Tierthema, das sich durchzieht. Ja, Tiet und ich hatten bei der Auswahl für den Podcast festgestellt, wir sind so ein bisschen über die Bienen hinweg.
Ja, das Thema Bienen war mir ein bisschen zu omnipräsent schon in den Medien. Und auch dieses Zweiter Weltkrieg-Thema, das hat mich irgendwie nicht so richtig angefixt, deswegen habe ich dieses Buch erstmal gemieden, weil ich musste es ja auch nicht lesen. Raffaela Edelbauer klingt auch sehr interessant.
Klingt sehr interessant, da habe ich auch reingelesen. Werde ich, glaube ich, auch noch zu Ende lesen, weil ich das sehr spannend fand.
Ja. Was ich so insgesamt so gefühlt habe, ist, dass diese, also schon die Longlist und die Shortlist auch, das sind alles so gut erzählte Bücher. Das klingt jetzt nicht, als ob es Kritikpunkt wäre, aber für mich ist das schon ein Kritikpunkt, weil die sind mir halt alle so ein bisschen zu glatt eigentlich. Da fehlt mir irgendwie eins, das so ein bisschen
verspielter
ist. Ja, genau. Also es gab Flammwand, da hatte ich die Leseprobe gelesen von Marlene Strirowitz, die ich jetzt zwar jetzt auch nicht so als Autorin, glaube ich, so unglaublich sympathisch finde, aber darum geht es ja nicht. Es geht ja um das Buch an sich und da war die Sprache sehr viel spannender, weil die einen ganz eigenen Rhythmus hatte. Ich glaube, bei Raffaela Edelbauer geht es auch so ein bisschen in diese Richtung, weil die ein bisschen mehr mit Sprache macht, als einfach nur die Sprache zu benutzen, um irgendwas zu erzählen. Und die Erzählung ja auch ein bisschen angereicherter ist mit Bildern und mit Möglichkeiten, nicht einfach nur so eine realistische Geschichte zu erzählen, sondern es ist ein bisschen hyperrealistisch, würde ich fast behaupten. Aber ja, das fand ich so ein bisschen langweilig. Also man merkt dieser Longlist und dieser Shortlist halt vielleicht am Ende auch ein bisschen an, dass der Buchpreis halt doch ein Marketingpreis ist. Das sind halt so Bücher, von denen man dann sagen kann, okay, ja, die kann man verkaufen. Da kommt jemand und fragt, ja, was ist denn das für ein Buch? Und dann sage ich, ja, das ist schön geschrieben, das liest sich gut weg, können Sie mitnehmen. Und der sagt dann, ja, okay, nehme ich mit. Kann man jetzt den Preis nicht vorwerfen, dafür ist er ja da, ne? Aber trotzdem schade, dass irgendwie so ein Buch fehlt. Allerdings kann es auch daran liegen, dass es in diesem Jahr generell, glaube ich, nicht so krasse Romane gab, die gesagt haben, okay, wir machen jetzt irgendwie mal irgendwie was Außergewöhnliches mit Sprache, mit Form oder sowas in die Richtung. Und wenn, dann waren die, glaube ich, schon wieder so drüber, dass die dann einfach auf diese Liste nicht gepasst hätten. Also im Frühjahr gab es ein paar Titel, die sehr spannend waren, so formal, aber die dann, glaube ich, einfach over the top waren, um dann auf diese Liste zu kommen. Bei einer Jury, das heißt, in der auch Buchhändler sitzen, die denken, das muss ich auch verkaufen können. Das geht mit diesem 700-Seiten-Roman nicht, wo es drei Kapitel gibt, die über 7 Seiten gehen, ohne Leerzeichen und Punkten, Komma.
Ja, gut. Ich sehe ein bisschen die Argumentation von den Menschen, die diese Bücher verkaufen müssen, ehrlich gesagt. Aber du hast dann ja die nächste Chance beim Leipziger Buchpreis.
Der ja
nächstes Jahr.
Den ich ja sowieso mehr mag, weil er sich immer ein bisschen mehr traut als der Buchpreis. Aber ja, insgesamt würde ich sagen, ist inhaltlich auf jeden Fall eine gute Auswahl, auch die Shortlist eine gute Auswahl, und es sind halt auch einfach, also man muss wirklich sagen, es sind halt auch handwerklich gute Bücher. So was. Was ich jetzt gelesen habe, sind ja jetzt keine, also es gab, glaube ich, viele Diskussionen um Miroloy auf der Longlist, aber damit müssen wir uns ja Gott sei Dank nicht auseinandersetzen.
Nee, ich würde auch sagen, das ist ein anderes Kapitel.
Bin ich ganz froh, dass wir da drum herum gekommen sind. Ja, genau, soweit von uns.
Wir sind gespannt, wer gewinnt.
Genau, das wird nämlich morgen der Fall sein. In diesem Fall, wenn dieser Podcast erscheint, wird es heute Abend der Fall sein. Und wenn ihr ihn erst den Tag später hört, dann war das gestern der Fall. Dann wisst ihr schon, wer es war. Was würdest du denn? Hast du einen Tipp? Meinst du, es wird einer von den beiden?
Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass es eins von den beiden wird, die wir gelesen haben. Also ich finde, dass die sehr verdient auf der Shortlist sind, aber ich wäre überrascht davon, wenn sie gewinnen würden.
Ja, ich überlege gerade. Das Problem ist immer, diese 6 Bücher sind einfach zu viel. Ich vergesse immer eins. Ich muss mir immer eins in Erinnerung rufen und sagen, okay, ach ja, genau, das war das.
Also ich habe Herkunft auch nur angelesen bisher, aber ich habe das Gefühl, dass ich das sehr sehen könnte, dass es gewinnt.
Es ist ja tatsächlich auch schon seine dritte Nominierung. Und ja,
jetzt auch mal in der Zeit einfach.
Ja, hätte auch generell mal verdient, das kann sein.
Ja, voll.
Ich bin da zwar immer so ein bisschen kritisch, weil es halt doch irgendwie so ein Frühlingsbuch ist und die haben ja tendenziell immer ja schlechtere Chancen, aber das muss nichts heißen. Ich hoffe, es ist nicht Norbert Scheuer, auch wenn das so thematisch irgendwie, glaube ich, auch ganz gut in den Kram passen würde. Nichts gegen Norbert Scheuer, aber irgendwie für die wäre das, es wäre auch einfach zu langweilig als Entscheidung. Aber
ja, sehe ich.
Deswegen, ich glaube, Stanišić wäre ein guter Mittelweg. Der kann mit Sprache spielen, der hat ein bisschen mit der Form gespielt, hat ein gutes Thema ausgewählt und wäre auch einfach mal in der Zeit. In diesem Sinne sind wir gespannt, wie es ausgeht, und für alles Weitere hört und seht ihr uns auf den üblichen Kanälen, Instagram und Twitter, und da könnt ihr uns überall folgen und natürlich auch unsere Website besuchen, schräglesen.de, auch wenn da von der Frankfurter Buchmesse sonst nicht so viel passieren wird, da bin ich nämlich zu viel anderweitig eingebunden, aber da könnt ihr mich dann trotzdem hören, und in diesem Sinne bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Tschüss.
Schräglesen hoch 2. Die Bücherdiskussion.